Wir haben alle den gleichen Gott, den einen Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, der Gott, der seinen Sohn hat Mensch werden lassen, damit wir aus Schuld und Sünde befreit werden und von ihm gelernt haben, dass Gott unser himmlischer Vater ist. Wenn ich euch aber fragen würde, wie ihr diesen Gott empfindet, hier und heute, dann würden wir vermutlich feststellen, dass wir diesen einen unwandelbaren Gott doch alle vermutlich sehr unterschiedlich erleben. Und wenn ich euch vor einem Jahr gefragt hätte, hättet ihr wahrscheinlich etwas anderes gesagt als heute. Sehr oft hängt die Antwort auf die Frage, wer ist dein Gott, von den Umständen ab, in denen wir stecken. Wie schnell sich die Einstellung eines Menschen zu Gott ändern kann, möchte ich euch anhand eines alttestamentlichen Textes einmal vor Augen führen. Der Mann, dessen Beziehung zu Gott so schnell und so drastisch sich geändert hat, war David. Nachdem er bereits einige Jahre König war und eine Reihe von Siegen gegen die oder über die Philister errungen hatte, kam ihm in den Sinn, Bundeslade zu sich nach Jerusalem heraufzuholen, die damals etwa 20 Jahre im Hause Abinadabs in Kirjat Jearim gestanden hatte. David hatte Gott bis dahin schon auf vielfältige Weise als einen treuen und helfenden Gott kennengelernt. Gott hatte ihm gegen Goliath geschenkt. Er hat ihn immer wieder vor Saul und auch vor den Philistern bewahrt. David liebte seinen Gott, ohne Frage. Und nun wollte er Gott auch ganz bei sich in der Nähe haben. Und deshalb hat David das ganze Volk versammelt und sie zogen hinab zum Haus Abinadabs, stellten dort die Lade auf einen neuen Wagen und machten sich auf, um sie nach Jerusalem zu bringen. Und wir lesen dann im 2. Samuel, Kapitel 6, Verse 5 bis 15. Und David und das ganze Haus Israel tanzten vor dem Herrn mit allerlei Instrumenten aus Wacholterhölzern, mit Zittern und mit Harfen, mit Tamburinen und mit Rasseln und mit Zimbeln. Und als sie zur Tenne Nachons kamen, da streckte Ussa seine Hand nach der Lade Gottes aus und fasste sie an, denn die Rinder hatten sich losgerissen. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Ussa, und Gott schlug ihn dort wegen der Unehrerbietigkeit. Und er starb dort bei der Lade Gottes. Und David wurde es heiß vor Schrecken darüber, dass der Herr den Ussa so weggerissen hatte. Und man nannte diesen Ort Peretz Ussa. Und so heißt er bis auf diesen Tag. Und David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn. Und er sagte, wie soll da die Lade des Herrn zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gatiters. So blieb die Lade des Herrn 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gatiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet, um der Lade Gottes willen. Da ging David hinab und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids heraus. Und es geschah, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er einen Stier und einen Mastkalb. Und David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und David war in einem leinenen Ephod gegürtet. So brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. Interessant, was wir hier über David lesen, oder? Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Man nimmt sich etwas vor, was doch dem Herrn nur recht sein kann, fängt es mit aller Freude und in der Gewissheit an, dass Gott das unterstützen wird, und dann wird die ganze Sache mit einem Mal wie verhagelt. Manchmal passieren sogar ganz schlimme Sachen und es kommen einem Gedanken wie, Gott ist unberechenbar. Du kannst einfach nicht abschätzen, was er tun wird. Da strengst du dich an und tust dieses oder jenes Und dann, statt dich zu unterstützen, lässt Gott dich ins Unglück laufen. Wie kann er das nur mit mir machen? Bevor wir uns unseren eigenen Erfahrungen stellen und versuchen, sie zu verstehen, kehren wir erst nochmal zu David zurück. Der König zeigt hier in diesem Text ein umfangreiches Spektrum von Verhaltensweisen, die seine Beziehung zu Gott ausdrücken. Erst tanzt er vor dem Herrn, dann fürchtet er sich vor dem Herrn, er lässt die Lade des Herrn beiseite schaffen. Er holt die Lade mit Freuden, er opfert alle 6 Schritte einen Stier und einen Mastkalb und er tanzt mit aller Kraft vor dem Herrn. Handelt es sich bei diesem Spektrum an Verhaltensweisen um ein nicht zu verstehendes Verhalten eines extrovertierten Orientalen? Oder können wir das so ohne weiteres nachvollziehen, wie sich das so ändert? David ist klar geworden, dass der Ort, an dem Gott gegenwärtig war für sein Volk und wo man ihn ansprechen konnte, nämlich sozusagen über der Deckplatte der Bundeslade, noch nicht in der Nähe des Königsthrons dort in Jerusalem war, wo er eigentlich wirklich gebraucht wurde, sondern irgendwo in der Provinz. Und dass ein Umzug nach Jerusalem einen großen Nutzen für das ganze Volk bringen würde, war allen klar. Und so ist die Freude des Königs und des Volkes leicht zu verstehen, als sie die Lade abholten. Dabei waren sie so begeistert, dass sie nicht lange überlegt oder sich gefragt haben, wie das zu geschehen hat. Und stattdessen haben sie die Lade einfach auf einen neuen Wagen gestellt, Vers 3. Aber wenn sie im 4. Buch Mose Kapitel 7 nachgelesen hätten, da wären sie darauf gestoßen, dass die Lade und alles, was hochheilig war, nicht anders bewegt werden konnte, als dass es getragen wurde. So verlangt es die Ehre Gottes, denn er war schließlich der Herrscher und kein Umzugsgut. Und als dann noch die Zugtiere scheuten und die Lade herunterzukippen drohte, stützte Usa die Lade mit seinen Händen ab. Das hätte sich nicht mal Mose getraut. Und Gott musste nun ein Zeichen setzen, dass er nicht in die Abhängigkeit des Volkes Gottes sich begeben würde, sondern dass ihm als dem heiligen Gott alle festgelegte, in seinem Wort festgeschriebene Ehrerweisung gebührt. Und so starb Usa dort bei der Lade Gottes. Und das stand auch im Wort Gottes, dass jeder, der das berühren würde, sterben müsste. Und wie reagiert der König auf dieses Unglück? Vers 9. David fürchtete sich an diesem Tag vor dem Herrn und sagte, wie soll da die Lade zu mir kommen? Und David wollte die Lade des Herrn nicht zu sich in die Stadt Davids bringen lassen. Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gattiters. Wenn David sich vorher im Gesetz schlau gemacht hätte oder einen Priester gefragt oder wenigstens einen Propheten zu Rate gezogen hätte, dann hätte dieses Unglück leicht vermieden werden können. Hier ist nichts Willkürliches geschehen, zumindest nicht von Seiten Gottes. Aber David hat diese Entscheidung, wie die Lade nach Zion gebracht werden soll, sozusagen aus dem Bauch heraus gefällt, und was dann passiert, ist ihm sozusagen auf den Magen geschlagen. Und statt sich zu fragen, was habe ich falsch gemacht oder was haben wir falsch gemacht, dass Gott so etwas tut, stellt er fast wie automatisch die Frage, wie soll da die Lade Gottes zu mir kommen? Fällt euch da was auf? Selbst David, der bereits viele große Erfahrungen mit Gott gemacht hat, lässt sich von seinen Gefühlen und von den Umständen mehr beeindrucken als von den Anweisungen Gottes in seinem Wort. Und irgendwie, ohne dass es hier mit Worten gesagt wird, gibt er Gott für dieses Unglück die Schuld. Gott ist unberechenbar, gefährlich, undankbar, da geht man besser auf Abstand. Und wie ging David mit dieser Situation um? Und David ließ sie beiseite schaffen in das Haus Obed-Edoms des Gattiters. Innerhalb kurzer Zeit wurde aus dem Freudentanz Furcht und Ablehnung. Und jetzt sagt mir bloß nicht, das kommt davon, weil er getanzt hat. Damit ist die Geschichte aber noch nicht abgeschlossen. Denn Gott lässt den Eindruck nicht einfach stehen, dass er nur nach Gelegenheiten sucht, wie er zuschlagen kann. Denn die ursprüngliche Erkenntnis Davids war richtig. Nämlich, wer in der Nähe Gottes lebt, wird gesegnet. Und Gott bezeugt das in diesem Fall nicht nur, indem er seinen Gastgeber Obed-Edom belohnt, sondern er will damit letztlich auch David wie eifersüchtig nach Gott machen. Und wir lesen ja in Vers 11 und 12, so blieb die Lade Gottes 3 Monate im Hause Obed-Edoms des Gattiters. Und der Herr segnete Obed-Edom und sein ganzes Haus. Und dem König David wurde berichtet, der Herr hat das Haus Obed-Edoms und alles, was ihm gehört, gesegnet um der Lade willen. Gott hat sich in diesem Moment nicht geändert. Der Tod Ussas und der Segen für Obed-Edom kommt nicht aus verschiedenen Stimmungen Gottes. Es ist derselbe heilige, liebende und unwandelbare Gott. Er hat ja auch David nicht bestraft, als der ihn so einfach abgeschoben hat, sondern er hat ihn zur Eifersucht gereizt, weil Gott wirklich in der Nähe Davids sein wollte. Aber eben nicht erzwungenermaßen, sondern weil David es wollte. Und im nächsten Vers können wir einen der Wesenszüge an David erkennen, weswegen er ein so von Gott geliebter Mann war. Da ging David hin und holte die Lade Gottes mit Freuden aus dem Hause Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. David hat sich nicht gesagt, so eine Gemeinheit, mich blamiert Gott, indem er den Ussa umbringt, der meinen Plan nach besten Kräften unterstützt hat und diesen Gattiter, der überhaupt nichts getan hat, den segnet er nach allen Regeln der Kunst. Jetzt bin ich beleidigt. Ich bin bisher ohne die Lade ausgekommen und schaffe ich es in Zukunft auch. Das ist eine Reaktion, die man durchaus finden kann. Aber nein, so viel Macht hatte der Stolz im Herzen Davids nicht. Er holte die Lade mit Freuden aus dem Haus Obed-Edoms in die Stadt Davids herauf. David hatte erkannt, dass sein Gott ein guter Gott ist, ein Gott, der segnen will. Und er war fähig, David war fähig, seine Gefühle und Eindrücke zu beherrschen und Gottes Handeln den rechten Stellenwert in seinen Entscheidungen einzuräumen und nicht seinen Ängsten oder seinem Stolz. Wir müssen uns im Gedächtnis behalten, David war damals als König ein absoluter Herrscher, der gemacht hat, was er wollte. Alle mussten ihm gehorchen, er musste sich niemanden unterordnen. Und ein König war es nicht gewohnt, sich nach einem anderen zu richten. Aber David hatte erkannt, wer Gott ist. Aber nun hatte er sich offensichtlich schlau gemacht, wie die Bundeslade nach dem Willen Gottes und seiner Ehre angemessen zu bewegen war. Denn im Vers 13 lesen wir, und es geschah, wenn die Träger der Lade 6 Schritte gegangen waren. Sieh mal an, auf einmal wusste er, dass die Lade getragen werden sollte. Und ein Anführer, der lernfähig ist, das findet man selten. Kein Wunder, dass Gott ihn geliebt hat. David hatte begriffen, dass das Wichtigste ist, dass die Lade in seiner Nachbarschaft kam und dass immer und überall Gottes Ehre nicht nur groß, sondern auch groß gemacht wurde, und zwar um jeden Preis. Und es geschah, lesen wir hier, wenn die Träger der Lade des Herrn 6 Schritte gegangen waren, opferte er ein Stier und einen Mastkalb. Aus der Begeisterung in die tiefe Betroffenheit oder Verletzung abzustürzen, das ist die eine Sache. Aber sich von so einem Tiefpunkt wieder aufzuraffen und einen neuen Höhepunkt zu finden, ist eine andere. Und David war ein Mann Gottes und er hat das geschafft. Er lernt nicht nur aus dem, was er falsch gemacht hat oder was falsch gelaufen war, sondern er knüpft wieder an dem an, was er einmal von Gott erkannt hatte. Vers 14, 15 heißt es, David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn und David war in einem leinernen Ephod gegürtet. Und so brachte David und das ganze Haus Israel die Lade des Herrn hinauf mit Jauchzen und mit Hörnerschall. In Vers 5 hat es geheißen, und David und das Haus Israel tanzten vor dem Herrn. Und hier heißt es, David tanzte mit aller Kraft vor dem Herrn. Und damit ist gemeint, dass David alles gegeben hat, was sein Körper zu bieten hatte. Er wusste, Gott ist treu, er hat mir meine Fehler vergeben. Er will wirklich nach Jerusalem gebracht werden und er will mich auch segnen. Preis dem Herrn. Diese Gewissheit hat ihn so durchdrungen, oder um präziser zu sein, diese Gewissheit hat einen solchen Raum in seine Seele gefunden, dass er nicht mehr anders konnte, als das aus sich herauszulassen. Er hat dem ganzen Volk gezeigt, was es bedeutet, was ihm das bedeutet. Denn er ist nicht nur wie wild vor der Lade hergetanzt, sondern er hat sich auch noch mit einem leinenen Ephod begleitet. Das ist ein schmuckloses, etwas längeres Hemd, das man beim Dienen trug. Und damit hat er äußerlich sichtbar gemacht: Ich bin zwar der König und Herrscher, aber vor meinem Herrn, vor meinem Gott will ich nicht und kann ich nicht anders sein als ein niedriger und glücklicher Diener, weil er so groß und mächtig ist. Und weil, auch wenn ich der König bin, ihm allein gebührt die Ehre. Jetzt könnte man sagen, na ja, sowas konnte man damals machen, aber für uns heute in unserer Gesellschaft würde sich so ein Verhalten keinesfalls schicken. Irrtum. Das hat sich damals auch nicht geschickt. Ein paar Verse weiter können wir lesen, Vers 20 im gleichen Kapitel. Als David zurückkehrte, um sein Haus den Segensgruß zu bringen, ging Micha, die Tochter Sauls und seine Ehefrau, David entgegen und sagte: Wie ehrenwert hat sich der König von Israel heute gezeigt, als er sich vor den Augen der Mägde seiner Knechte entblößt hat, wie sonst nur einer der ehrlosen Leute sich entblößt. Und David antwortete ihr: Vor dem Herrn, ja, vor dem Herrn will ich tanzen. Und ich will noch geringer werden als dieses Mal und will niedriger werden vor den Augen aller. Aber bei den Mägden, von denen du sprichst, bei ihnen werde ich in Ehre stehen. Wie stehst du zu deinem Gott? In diesem Text können wir mindestens drei verschiedene Standpunkte erkennen. Der erste ist Sehnsucht nach der Nähe Gottes. Gott wohnt ein paar Ortschaften weiter, aber du möchtest, dass er zu dir kommt. Und du hast so gewisse Vorstellungen, wie die Begegnung mit Gott, die Nähe zu Gott aussehen könnte. Aber du weißt nicht so wirklich, worauf es dabei ankommt. Worauf es ihm ankommt. Der zweite Standpunkt ist enttäuscht sein von Gott. Du hast ihm geben wollen, was du hast. Du hast dich ehrlich angestrengt, aber er hat dich hängen lassen. Er hat nicht verhindert, dass es dir schlecht geht oder dass du Schaden erlitten hast. Und jetzt ist deine Seele verletzt und du bist dir nicht mehr sicher, ob es Sinn macht, sich auf Gott zu verlassen. Und der dritte Standpunkt, begeistert sein von der Gemeinschaft mit Gott. Er hat dir seinen Willen offenbart, er ist dir begegnet und du weißt oder ahnst zumindest, wer er ist. Du hast von seiner Herrlichkeit geschmeckt und in dir drängt es, dich dies in deinem Leben sichtbar werden zu lassen, auch auf die Gefahr hin, dass andere dich dafür kritisieren. Ich denke, dass wir uns da alle irgendwo wiederfinden können. Und ich bin auch überzeugt, dass wir aus diesem Text etwas von David lernen können. Schauen wir uns diese drei Punkte der Reihe nach mal an. Sehnsucht nach der Nähe Gottes haben alle Gläubigen. In David ist diese Sehnsucht eingepflanzt worden, als Samuel ihn in seiner Jugend zum König gesalbt hat und er den Heiligen Geist empfing. 1. Samuel Kapitel 16 irgendwo. Genauso wurde diese Sehnsucht mit dem neuen Leben auch in unsere Herzen eingepflanzt, als wir Jesus als unseren Herrn angenommen haben. Und genau wie damals ist mit unserer Bekehrung nicht automatisch die Nähe Gottes so zu spüren, wie wir uns das vielleicht wünschen. Jesus drängt sich nicht in unser Leben hinein, wir müssen ihn sozusagen in unser Leben hereinholen. So wie David die Bundeslade zu sich nach Zion geholt hat. Bei vielen Christen bleibt diese Sehnsucht ungestillt, weil sie belehrt werden, dass mit der Bekehrung und Taufe sie alles empfangen haben, was ein Christ braucht. Aber das ist nach dem Neuen Testament falsch. Natürlich sind wir seit unserer Bekehrung gerettet, vollständig und ein für alle Mal. Aber das ist noch nicht alles. An vielen Stellen des Neuen Testaments stehen Aufforderungen, zum Beispiel Epheser 4, Kapitel 15, lasst uns in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Oder Epheser 5, Vers 18, lasst euch immer wieder mit Geist erfüllen. Oder in den Sendschreiben der Offenbarung, wo Jesus seinen Gemeinden geschrieben hat und sie immer wieder ermahnt und ermutigt, wer überwindet, dem will ich geben. Und dann spricht er Verheißungen aus. Jesus will uns erfüllen, segnen, beschenken, in uns wohnen, um uns ein Leben in Fülle zu ermöglichen. Und wörtlich sagt er in Johannes 10, Vers 10 sogar, um euch ein Leben in Überfluss zu geben, wenn wir uns danach ausstrecken. Wenn wir ehrlich sind, erleben wir oft das krasse Gegenteil. Ich will nicht von einer Gemeindesituation sprechen, sondern von uns persönlich. Wenn dein Glaube zu einer frommen Routine degeneriert ist, wenn du dich erinnerst, dass da einmal mehr war, mehr Freude, mehr Erkenntnis, mehr zu hören, dass der Herr spricht, dann wird es Zeit, darüber nachzudenken, wo du den Herrn abgestellt hast, vielleicht sogar beiseite geschafft hast, sodass uns heute seinen Segen vorenthalten bleibt. Wenn du solchen Mangel erlebst, dann wird es Zeit, dich zu erinnern oder zu sehen, wie Gott die segnet, in deren Haus er Wohnung gefunden hat. Und lass dich nicht dazu verführen, beleidigt oder gekränkt sein zu wollen, weil der Herr dich scheinbar übersieht oder nicht auf dich hört, obwohl du doch auch zu seinem Volk gehörst. Es ist nicht so, dass Gott dich nicht segnen will, sondern er kann dich nicht segnen, weil er von dir abgekoppelt worden ist. Entscheide dich, den Herrn bestimmen zu lassen, wie deine Beziehung zu ihm aussehen soll. Rechne ihm nicht mehr vor, was du alles geleistet hast, sondern entscheide dich, ihm, deinem Herrn und Gott, alle Ehre zu geben. Lies in seinem Wort nach, was ihm gefällt. Frage ihn im Gebet, was jetzt für dich dran ist, damit er wieder bei dir Einzug halten kann. Und ich verspreche dir, wenn du das tust, wird er nicht schweigen. Sei nicht neidisch auf die, die mehr Erfahrungen mit Gott gemacht haben, die oft Gebetserhörungen oder Wunder Gottes erleben. Jesus hat das Gleiche auch mit dir vor, wenn er erst wieder in dir wohnen kann und dein Leben verändern darf. Kommen wir zu dem zweiten Standpunkt, zum Enttäuschtsein von Gott. Diese Art von Beziehung zu Gott ist meist von einem einzigen Wort geprägt. Und dieses Wort ist, warum? Niemand ist vor Unglück geschützt, sei es als Betroffener oder als Zeuge. Aber wenn wir die Schuld dann bei Gott suchen, weil er es nicht verhindert hat, oder wenn unser Nichtverstehen-Können in unserem Herzen mehr Gewicht hat als das Vertrauen in seine Treue, dann lautet die erste Frage meist, warum? Warum hat Gott das getan? Warum hat Gott das zugelassen? Und wir sind enttäuscht, weil Gott nicht unseren Erwartungen entsprochen hat. Ich denke, dass wir solche Situationen kennen. Wir haben für jemanden gebetet, dass Gott ihn heilen möge, aber er tut es nicht. Vor einigen Jahren habe ich von einem Missionar in China gehört, der zu seiner sterbenden Schwester nach Deutschland zurückkam, um sie noch einmal zu sehen. Und während er hier war, kamen seine Schwiegereltern zu Besuch nach China, um während der Zeit seiner Abwesenheit bei seiner Familie zu sein. Und als seine Frau und die Kinder die Eltern vom Flugplatz abgeholt haben, passierte in der Dunkelheit ein schrecklicher Unfall. Die Frau und die Eltern kamen um, eines der Kinder wurde schwer verletzt. Sie waren doch Missionare. Was hat sich Gott dabei gedacht? Wir wissen es nicht. Welche Wirkung hat solch ein Erlebnis auf deine Beziehung zu Gott? Wir kennen die Geschichte von Hiob, den eine Hiobsbotschaft nach der anderen immer tiefer ins Elend stürzt. Er konnte nicht verstehen, warum Gott ihn aus menschlicher Sicht so strafte. Wir heute im Nachhinein können das erste und letzte Kapitel des Buches Hiobs lesen und erfahren, was Gott damit beabsichtigte. Aber dass wir so eine Aufklärung bekommen, das ist eher die Ausnahme. Gott schrie Gott, Hiob schrie Gott ziemlich heftig an. Er wollte von ihm Rechenschaft fordern. Aber eins hat er nie getan, sich von Gott abgewendet. Als eine Frau kam und ihn aufforderte, Gott zu verfluchen und dann zu sterben, entgegnet er ihr: Wie ein Tor redest du. Das Gute nehmen wir von Gott an, sollen wir dann nicht das Böse auch annehmen? Bei alledem sündigte Hiob nicht mit seinen Lippen. Katastrophen müssen nicht zu Enttäuschungen führen. In der Seelsorge habe ich festgestellt, dass in schwierigen Situationen die Probleme oft dann entstehen, wenn man sich bei Enttäuschungen zurückzieht, beleidigt, zurückzieht. Zunächst von den Brüdern und Schwestern, die diese Probleme nicht haben, und in der Folge oft zwangsläufig auch von Gott. Aber wie können wir solche Zeiten der Enttäuschung vermeiden? Und damit auch die Zeiten, in denen wir Gott in unserem Leben beiseite schaffen und Segnungen unseres Gottes dann an uns vorbeigehen. Aus dem Leben von Männern und Frauen Gottes, deren Beziehung zu Gott nicht durch Unglück oder Leid erschüttert worden ist, aber auch durch eigene Erfahrung auf diesem Gebiet, hat sich für mich immer deutlicher herauskristallisiert, dass die Herzenserkenntnis, wer mein Herr ist, eine entscheidende Rolle spielt. Denn in dem Maße, in dem mein Vertrauen zu Gott größer und belastbarer wird, wird auch seine Treue immer deutlicher sichtbar. Vollkommenheit auf diesem Gebiet wird sichtbar, wo ein Mensch aus Überzeugung in seinem Herzen sagen kann: Aber nicht mein Wille geschehe, sondern deiner. Jesus am Ölberg. Wenn du so eine Haltung gewinnen möchtest, kann ich sehr empfehlen, dass du dir jeden Tag etwas Zeit nimmst, Gott besser kennenzulernen. Und ich bin überzeugt, dafür gibt es keine Abkürzung. Gott kennenlernen durch sein Wort, also durch Bibellesen, durch das Gespräch, also das Reden mit und Hören auf Gott, durch das Kennenlernen, durch sein Handeln in deinem Leben und vor allem anderen, was sein Segnen heißt. Frag dich jeden Tag, was hat der Herr heute von sich geoffenbart? Was hat er mir gesagt? Was hat er vor meinen Augen getan? Wenn das eure Fragestellung ist, wenn das die Beschäftigung mit dem Tag ist, der hinter euch liegt, dann werdet ihr erstaunt sein, wie viel das ist, was von Gott in euer Leben hineinkommt. Wie viel das ist, wenn ihr überhaupt erst einmal anfangt, darauf zu achten und es bewusst wahrzunehmen. Wenn du das ernst nimmst, dann verspreche ich dir, dass du wie David erleben wirst, dass es möglich ist, die Gegenwart des Herrn sichtbar und spürbar in dein tägliches Leben hineinzuholen. Sicher nicht auf einen Schlag. Bedenke, dass bei David der Einzug der Bundeslade bis nach Zion alle 6 Schritte unterbrochen worden ist und erstmal ein Opfer gebracht worden ist. Das hat gedauert. Aber alle 6 Schritte wächst die Begeisterung über Gott. Und damit kommen wir zu dem dritten Standpunkt: begeistert sein von der Gemeinschaft mit Gott. Wisst ihr, was das Besondere an Menschen ist, die von Gott begeistert sind? Man spürt es ihnen ab. Nicht alle fühlen sich dabei so auf wie David. Also ich für meinen Teil könnte das jedenfalls nicht. Aber eines möchte ich dazu festhalten. Gott hat sich sehr darüber gefreut, als David so ausgelassen und im Gewand eines Dieners vor der Lade umhergetanzt ist. Seine Frau Micha, die das unmöglich fand und ihren Mann wegen seiner Begeisterung verachtete, ließ Gott bis an ihr Lebensende unfruchtbar sein. Das können wir in den nachfolgenden Versen lesen. Wir dürfen das sicher nicht verallgemeinern, aber wer andere Menschen wegen ihrer Begeisterung für Gott in seinem Herzen verachtet oder seine eigene Begeisterung aus Scham unterdrückt, der steht zumindest in der Gefahr, geistlich unfruchtbar in seinem Leben zu sein. Und sogar Gott selbst ist über sein Volk begeistert, also auch über uns. In Zephania 3, Vers 17 steht: Er jubelt über dich in Freude, er jauchzt über dich mit Frohlocken. Und das hebräische Wort für jauchzen ist etwas, was mit mit großer Geräuschentwicklung verbunden ist. Das ist ein starker Ausdruck. Deshalb, wenn dir danach ist, deiner Freude, deine Begeisterung über Gott Ausdruck zu verleihen, dann unterdrück das nicht. Gott hört und sieht das gern, auch wenn wir schaumgebremsten Mitteleuropäer vielleicht daran Anstoß nehmen. Aber wenn einer zu dir sagt, weil du dich über Gott freust, das gehört sich nicht, dann hat er ein Problem mit Gott, nicht du. Natürlich gibt es viele verschiedene Möglichkeiten, seiner Begeisterung Ausdruck zu verleihen. Mal ist es nur das Leuchten der Augen oder die Ausstrahlung von Liebe. Meine Erfahrung ist, dass niemand mit Worten sagen muss, dass er vom Herrn begeistert ist. Das spürt man ihn sofort ab. Und das hat überhaupt nichts mit Frömmigkeitsstil eines Menschen zu tun. Und solche Begeisterung kann auch in sehr schwierigen Situationen durchbrechen. Als letztes Jahr im Mai das zweite Kind meines Sohnes Markus geboren wurde, wussten wir schon vorher, dass dieser Bub einen sehr schweren Herzfehler hat. Er wurde nach der Geburt gleich in die Universitätskinderklinik in Zürich gebracht, damit er so schnell wie möglich am offenen Herz operiert werden konnte. Das geschah dann auch am vierten Tag, und am siebten Tag hat ihn der Herr wieder zu sich genommen. Das bewegt mich immer noch. Aber wisst ihr, wie wir, insbesondere die Eltern, über diesen Schmerz hinweggekommen sind? Wir haben nicht gefragt, warum. Wir haben die Nähe Gottes gesucht. Und auf dieser Karte, die die Eltern zu Liams Andenken gemacht haben, steht ein Vers, Psalm 63, Vers 8 und 9. So viele Mal hast du mir geholfen, und im Schutz deiner Flügel kann ich jubeln. Von ganzem Herzen hänge ich an dir, und deine Hand hält mich fest. Das hat er damals getan, und das tut er heute immer noch. Und er hat uns befähigt, trotz dieses Leids über Gott zu jubeln und in diesem Jubel zu bleiben. Wir haben wirklich allen Grund, von unserem Gott begeistert zu sein, weil er allein genug ist für alles und alle Zeit. Und deshalb sei ihm Ehre und Lobpreis und Anbetung für immer und ewig. Amen. Zum Segen aufstehen. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du uns, bevor du in den Himmel zurückgekehrt bist, gesagt hast, versprochen hast, dass du bei uns bist, alle Tage, die wir hier auf dieser Erde sind. Und danke, dass wir jetzt vor dir stehen dürfen und wissen dürfen, dass du uns anschaust, dass du uns liebst und dass du mit uns gehst, wenn wir aus diesem Gottesdienst auseinandergehen, dass du uns durch die kommende Woche begleitest, dass du uns nahe bist, dass du uns gibst, was wir brauchen. Herr, und so wollen wir uns vor dich hinstellen, unsere Herzen öffnen, unsere Hände dir entgegenstrecken und dich bitten, dass du uns segnest. Der Gott des Friedens selbst aber heilige euch durch und durch, und unversehrt möge euer Geist und Seele und Leib in untadeliger Weise bei der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus bewahrt werden. Der euch beruft, ist treu. Er wird es auch tun. Amen. Amen.